Radcliffe Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Radcliffe Hangers. Radcliffe Hangers.
Hallo,
ihr. Ba, ba, ba.
Hallo, ihr lieben Leute daheim an den Empfangsgeräten. Wir sind Zebra-Papagei und ihr hört den Radcliffe Hanger Podcast.
Radcliffe Hanger.
Herzlich willkommen. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, alle Daniel Jacob Radcliffe Filme zu schauen und das nachher zusammen zu besprechen.
In chronologischer Reihenfolge.
In chronologischer Reihenfolge. Der erste Film auf unserer Liste war David Copperfield.
Jetzt sollten wir vorher einmal auch einzeln unsere Namen sagen.
Nein, das nicht. Wird doch im Laufe des Gesprächs
deutlich. Ich bin Henny. Der da spricht, ist Epi.
Sagen wir jetzt immer unseren Namen vorher.
Oder? Ja, das muss man.
Welches?
Das ist höflich.
Muss man nicht sagen.
Okay.
Okay. Dritte Person ist Eiko. Mach bitte weiter.
Die Leute schauen in die sozialen Netzwerke rein und da sehen die das.
Ich glaube, denen ist es egal, wie wir heißen.
Ich denke, das ist egal.
Dann legen wir los.
Wir haben David Copperfield geguckt. Eine TV-Produktion aus dem Jahre, Handy ist der Experte.
1999 in England, 2000 in Amerika gelaufen.
Boah, das habe ich nicht verstanden.
1999 ist es in der BBC gelaufen und 2000 wurde es in Amerika ausgestrahlt. Es lief um Weihnachten 1999 und Neujahr 2000 in Amerika, was wichtig ist, weil es in Amerika einen Peabody Award gewonnen hat.
Ein was?
Einen prestigeträchtigen Preis, der laut...
Peabody klingt für mich nach, wenn man zusammen auf Toilette geht.
Okay. Und wir starten mit einem grandiosen Wortspiel direkt.
Ein prestigeträchtiger Award.
Es ist ein Preis und laut eigenen Angaben ist das für Excellence in Programming. Das heißt, das sind Fernsehserien, aber auch Radio und Talkshows. Alle möglichen Sachen werden da ausgezeichnet. Und jetzt nur mal zum Vergleich. In dem Jahr wurde der Peabody auch vergeben an West Wing, Die Sopranos, The Corner, wenn euch das was sagt.
Oh ja.
Von David Simon. Das ist die Verfilmung von seinem zweiten Buch quasi. Genau, die Serie, die The Wire möglich gemacht hat über eine afroamerikanische Familie in den Projects in Baltimore, die er ein Jahr lang begleitet hat als Reporter und das wurde eine Miniserie auf HBO und Malcolm mittendrin im gleichen Jahr, was ich sehr sympathisch finde. Deswegen finde ich diese Awards tatsächlich, die wirken auf mich legit, wenn man an diese vier verschiedenen Sachen einen Preis gibt im gleichen Jahr.
Das hört sich schon gut an.
Ist schon mal gut, ja.
Ich habe das Gefühl, wir müssen die Leute vorwarnen. Ich habe nämlich den Eindruck, dass wenn wir über Filme reden, dass wir auch sehr viel englische Vokabeln benutzen. Weil wir, glaube ich, alle drei sehr viel über Filme auf Englisch lesen und deswegen da schnell hinein verfallen.
Da habe ich auch drüber nachgedacht. Das liegt, glaube ich, daran, dass wir keine gute Filmkritik auf Deutsch oder sehr selten gute Filmkritik auf Deutsch zu lesen bekommen.
Ich würde sagen, wahrscheinlich sind es zwei Sachen. Vielleicht einmal, dass wir auch dann nicht intelligent genug sind, das schnell umzuswitchen auf Deutsch. Und dann das Zweite vielleicht wahrscheinlich auch.
Also ich wüsste gerne, falls ihr jemanden kennt, einen deutschen Filmkritiker, den ihr uns empfehlen könnt, immer her damit. Ich muss auch wirklich sagen, dass ich finde, deutsche Filmkritik ist immer eher so etwas wie, der Film hat mir gut gefallen, der Film hat mich gut unterhalten.
Hat euch der Film denn gut gefallen? Nein.
Ist ja auch okay, aber also der nächste Disclaimer ist, glaube ich, den wir machen müssen, ist, es wird auf jeden Fall gespoilert. Also falls ihr den Film gucken wollt und ihr wollt nicht gespoilert werden, dann solltet ihr das jetzt tun und später wieder einschalten. Wir werden auf jeden Fall spoilern, weil
sonst werden wir einen über 150 Jahre altes Buch spoilern, tatsächlich.
Ich habe da noch nie was von gehört. Ich wusste auch nicht, dass David Copperfield Charles Dickens ist.
Das war mir auch nicht bewusst. Ich habe mir die ganze Zeit Sachen aufgeschrieben, wo ich dachte, das und das wird nicht klar genug. Und dann dachte ich nachher, oh Moment, okay, wenn es seine Lebensgeschichte ist, dann ist es vollkommen okay.
Gehen wir vielleicht lieber der Reihe nach.
Aber ich
bevor
wollt,
wir zu...
gerade noch sagen, mit den Spoilern, ich würde aber sagen, das hier ist ein Film, den würde ich klar an die Hörerschaft weiterempfehlen. Zumindest den ersten Teil der beiden. Und dann kann man den eigentlich gar nicht so sehr spoilern.
Sag doch noch was.
Ich glaube, den ersten Teil kann man sich auch sehr gut angucken, wenn man weiß, was passiert. Beim zweiten ist es anders. Henny hat uns was verraten, zum Beispiel. Das war nicht so gut. Aber
vor allem auch, ja. Wenn man den Film guckt, guckt man ihn wahrscheinlich nicht wegen des Plots, sondern
wegen Daniel Radcliffe.
Wegen dieser wunderschönen
Daniel Radcliffe.
Kinderaugen.
Okay, aber gehen wir mal.
Also man muss dazu sagen,
das ist mein zweiter Punkt hier, die Augen von Daniel.
Genau, lass uns erstmal was zur Verortung sagen. Du hast genau gerade schon richtig gesagt, das ist ein BBC-Zweiteiler. Es ist eine Verfilmung und ich will nur kurz was zum Hintergrund sagen, dass man das
fest einordnen kann. Bestandteil übrigens des Podcasts, die Einordnung.
Die Einordnung. Von
Henny.
Recherchen und Archiv.
Genau.
Also es ist eine David Copperfield Verfilmung. David Copperfield ist natürlich der bekannte Roman von Charles Dickens, wie noch nicht alle von uns heute Abend wussten.
Naja, ich wusste, dass es ihn gibt.
Ich dachte, das wäre ein Zauberer.
Das ist ein Witz bei Hör mal, wer da hämmert. Da kommt tatsächlich der Witz, ich muss für die Schule David Copperfield lesen, aber ich glaube, es wird spannend, er hat die Freiheitsstatue verschwinden lassen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr den Film schaut, seid bitte nicht enttäuscht, David Copperfield ist kein Magier.
Obwohl später Harry Potter spielt. Kurz zur Einordnung, einfach um das schnell abzuhaken. Kurz was zu Autoren und Regisseur. Der Regisseur ist Simon Curtis. Und wenn man sich so seine Filmografie anguckt, kennt man eigentlich recht wenig davon. Bis auf vielleicht My Week with Marilyn von 2011. Das war einer von Emma Watsons ersten Post-Harry Potter-Filmen. Ansonsten sieht das sehr nach Auftragsarbeiten aus. Also nicht nach einem sehr stilistisch einprägsamen Filmemacher, wenn man das anhand einer Liste schon sagen kann. Und geschrieben ist der Film von Adrian Hodges, der mir auch, bis ich das gegoogelt habe, kein Begriff war. Der aber tatsächlich, ja, wenn man sich seine Filmografie anguckt, kommen da auch tausend Sachen, die wir beide, die wir alle noch nicht so viel von gehört haben. Aber dann kommt auch My Week with Marilyn. Und okay, was bei ihm vielleicht noch interessant ist oder was man vielleicht schon mal was von gehört hat, ist My Week with ist Primeval.
Oh, The Lost World.
Die britische Serie.
Gesehen. Das sind alles so billige Fernsehserien, ne?
Bei The Lost World kann aber sein, dass du auch eine andere Verfilmung gesehen hast, weil The Lost World ist ja ein Roman von Arthur Conan Doyle über Wissenschaftler, die die Dinosaurier
auf so einem Plateau.
Auf so einem Plateau finden, genau.
Mit seiner Frau, die in so knappen Lederklamotten und so Affenmenschen und so.
Das kann im Film sein, im Buch ist das glaube ich nicht so, das habe ich tatsächlich gelesen.
Und dann spannen die so Drähte auf mit so Elektrizität und dann kommen die Affen, die greifen jede Nacht greifen die an. Und die Frau ist quasi die,
ist das keine Ahnung. Auf jeden Fall, jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht damit. Sehr gut.
Sorry.
Alles gut. Primeval, The Lost World, also Verfilmung.
Primeval.
Also ernsthaft, wie kann man erwarten,
dass man das Wort so ausspricht? Das ist
Primeval ausgesprochen.
Das liegt nur daran, weil du früher kein, wie heißt das nochmal? Pro7 geguckt hast.
Ich kenne es auch nur, weil ich es mal beim Seppen auf Pro7 gesehen habe, tatsächlich.
Ich auch.
Sonst sagt mir das nichts. So, was wollte ich zu sowas?
Der Regisseur.
Ja. Genau, das waren jetzt die beiden Sachen. Ich glaube, viel mehr muss man dazu auch nicht sagen, weil da auch nicht viel mehr bekannt ist, was vielleicht interessanter wäre Charles Dickens selber. Da würde ich mal gerade an euch übergeben. Was ist so eure Beziehung zu Charles Dickens?
Ja, das ist gut, dass du fragst. Also ich persönlich war mit Charles Dickens Geisterjagen, tatsächlich. Also ich kenne ihn daher, dass ich mit Charles Dickens also mehrere Häuser aufgesucht habe und wir haben Geister gesucht, weil Charles Dickens war nämlich in so einer Society, die irgendwie, was für Geister, keine Ahnung, war halt eine Nebenmission, habe ich gemacht. Und Assassin's Creed hat Spaß gemacht, war alles gut. Die mit Karl Marx haben mir besser gefallen. Das ist ungefähr alles, was ich
sage. Ist das im gleichen Spiel?
Ja, ist im gleichen Spiel.
Ist das das viktorianische? Ist das Unity? Oder?
Nee, Syndicate. Das spielt im 19. Jahrhundert halt. Ne?
Okay.
Ich weiß nicht, ob das ganz genau passt. Also Marx müsste ungefähr passen in die Zeit.
Ja.
Ja, ne? War doch die Zeit.
Marx, nein, Marx doch.
Nee, Marx war so...
Marx ist doch die Vorgabe...
Kurz, Marx war so Ende 18. Jahrhundert, 1850 oder so, kam das Kapital raus. Irgendwie so. Tut mir leid. was ich das nicht genau sagen kann.
Ja, stimmt. Ich war gerade im 20. Jahrhundert. Nein, du hast recht.
Ich merke mir mal, 1850 ungefähr war Marx' große Zeit.
1818 bis 1883.
Ah, ja.
Tatsächlich. Ja, nein, genau, das passt genau an die Zeit. 1850 ist ja auch David Copperfield, der Roman erschien.
Man kann sich auf Assassin's Creed verlassen.
Auf jeden Fall.
Ansonsten weiß ich nur die Weihnachtsgeschichte. Ja. Ich mehr erkenne, ich habe noch nie was von dem gelesen.
Okay.
Ja, auch Weihnachtsgeschichte. Ja. Aber auch nicht gelesen. Nur so Abwandlung davon halt irgendwie im Fernsehen gesehen oder so. Doctor Who.
Das, ja.
Die Richtung.
Das finde ich interessant, weil tatsächlich, ich hatte mir überlegt, meine erste Frage an euch wäre gewesen. Charles Dickens ist ja einer der großen englischen Autoren, der einige der bekanntesten Werke der Viktorianen, nur viktorianischer Literatur geschrieben hat. Oliver Twist, David Copperfield, die Weihnachtsgeschichte. Fällt euch auf Anhieb eine gute Charles Dickens-Verfilmung ein?
Ich habe, glaube ich, mal einen Roman von Tim Pratchett gelesen, der so richtig Charles Dickens-mäßig war.
Dodger, ja.
Ja.
Nee, aber eine Verfilmung. Eine Verfilmung, weil ich glaube, das bringt uns auch ein bisschen zu dem Film an sich, weil ich habe auch überlegt, also erstmal, es gibt Dutzende Charles Dickens-Verfilmungen. Ich habe allein für David Copperfield 25 oder 26 verschiedene Verfilmungen online gefunden. Das ist auch nicht die erste Verfilmung der BBC, die wir tatsächlich hier gesehen haben, sondern die dritte. Die, lass mich gerade einmal gucken. Falscher Link. Ah, genau. Die erste ist tatsächlich von 56, eine 13-teilige TV-Serie.
13-teilig. Wie lange die Folgen waren?
Das steht da nicht, aber 86 ist es auch eine 10-teilige Serie und dann 99 dieser Zweiteiler, den wir gerade gesehen haben.
Aber das ist eher angemessen für den Stoff, würde ich sagen.
Ich glaube, da kommen wir auf jeden Fall drauf hin.
Immer die alten sind angemessener.
Weil es gibt, glaube ich, keinen guten Charles Dickens-Film, weil es, wie wir, glaube ich, festgestellt haben, sehr schwer zu verfilmen ist. Also gerade dieses Buch, denn das Buch ist echt, echt lang. Es sind 1000 Seiten. und es ist sein dickster Roman. Sollen wir direkt zum Plot kommen oder sollen wir erstmal eine kleine Einschätzung sagen? Vielleicht sollen wir erstmal eine kleine Einschätzung sagen, oder? Wie hat euch der Film gefallen?
So ganz kurz.
Der erste Teil mit Daniel Radcliffe hat mir sehr gut gefallen. Den würde ich auch am wärmsten ans Herz der Hörerschaft legen. Auf jeden Fall, da war ich auch am ehesten noch mitgerissen. Und der zweite Teil ist für mich so ein bisschen abgefallen. Also ich war am Ende des ersten Teils, ist dieser Zeitsprung, dann ist nicht mehr Daniel Radcliffe, David Rapperfield. Daniel Copperfield. Ich finde, Daniel Radcliffe macht es so gut mit 9 Jahren. Das ist schon Wahnsinn. Und dann kommt gegen Ende des ersten Films der Bruch, es kommt ein Zeitsprung, der zweite Schauspieler steigt ein und da war für mich irgendwie, ich weiß nicht, ich hätte lieber noch ein bisschen Daniel Radcliffe zugeschaut. Und der zweite Teil kam sehr gehetzt vor. Ja, deswegen, also das ist so meine grobe Einschätzung.
Der zweite Schauspieler übrigens, Sharon McManaman.
Never war.
Es ist wirklich interessant, dass der ältere David Copperfield-Darsteller und auch der Regisseur im Prinzip jetzt nicht mehr viel gerissen haben, aber der Film quasi voll ist mit Schauspielern, die wir später nochmal in anderen Filmen noch sehen werden.
Ja, sollen wir direkt zu den Schauspielern gehen? Also erst was zum
Plot. Ich sage jetzt meine Einschätzung.
Erstmal eine kurze Einschätzung.
Also ich würde ihn auch auf jeden Fall empfehlen, auch wenn ich ihn streckenweise ganz schön langweilig fand. Mhm. Es ist ein Film, der viel O-Ton hat, also einen Erzähler hat, was ich echt anstrengend fand. Aber der ist teilweise so skurril und mit so liebevollen Figuren. Und ich finde vor allem, also für mich war das wirklich sehr interessant zu sehen, Daniel Radcliffe war eigentlich kein riskanter Cast als Harry Potter, weil man hat ihn ja gesehen, man hat gesehen, was er drauf hat. Ich dachte, er käme aus dem Nichts, bevor er Harry Potter gemacht hat. Einfach so.
Dachte ich auch.
Ja, weil der hat ja schon abgeliefert, würde ich sagen.
Tatsächlich online einige Clickbait-Artikel, die sind was Daniel Radcliffe vor Harry Potter gemacht hat. Und dann irgendwie zwei Zeilen und dann zu den zwei Filmen. David Copperfield. Daniel Radcliffe hat David Copperfield gespielt, bevor er Harry Potter gemacht hat.
Ich finde, man sieht
Artikel zu Ende.
In dem Film sieht man schon so einige Dinge, die später noch perfektioniert werden. Das typische Radcliffe-Laufen. Ich überlege noch, ob wir es den Radcliffe-Run nennen.
Radcliffe-Run.
Das ist schon drin.
Beschreib mal, was du genau meinst.
Es ist so die, wenn er so die Arme so irgendwie so hochzieht und so hakelig läuft. Ich kann es jetzt nicht so genau
aufschreiben. Ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir irgendwie erst den Plot abhandeln und dann Daniel ans Ende stellen. Unseren Daniel.
Unseren Daniel.
Okay. Weil wenn jemand jetzt nicht so in britischer Literatur bewandert ist,
Henny, mach den Plot.
Lasst uns einmal kurz den Plot durchgehen, weil es eine Menge ist. Ich lese einfach mal.
Der ist doch mega langweilig.
Wir haben den gesehen, ne?
Ich lese einmal einfach den ersten.
Das ist doch kein.
Komm, wir gehen zu Frau Wort. Und Henny macht den Plot.
Ich lese einfach mal den ersten Absatz
bei Wikipedia. Das ist übrigens der Teil, liebe Zuhörenden. Wo ihr wirklich die Beschleunigungsfunktion in eurer Podcast-App suchen solltet und diesen Podcast auf mindestens 1,4-facher Geschwindigkeit hören solltet.
Oder Spotify 1,5.
Geht nur 1,5, ja?
Oder wir beschleunigen jetzt selber den Teil um 1,8.
Das müssen wir machen, wenn wir den zu lang machen. Dann machen wir den schneller.
Genau.
1,25 ist der Sweet Spot.
Okay, ich weiß. Also wahrscheinlich seid ihr nur hier für Daniel Radcliffe, aber jetzt kommt Henny mit dem Plot.
Ich glaube, man braucht es, um den Film überhaupt zu verstehen und folgen zu können. Ich lese einfach mal vor und ihr unterbrecht mich, wenn ihr was dazu sagen wollt.
Willst du den kompletten...
Ich gucke mal, wie lang das ist. Also irgendwie... Wir müssen ja irgendwie
jetzt machen wir
einen Einstieg finden. Genau, bevor wir lange drüber reden. Jetzt,
was ist denn überhaupt ein Plot? Was ist das für ein komisches Wort?
Das ist eine Geschichte. Was ist nochmal der Unterschied zwischen Story und Plot? Plot ist die Geschichte und Story ist, wie es umgesetzt ist, oder?
Es gibt dieses andersrum. YouTube-Video von Martin Scorsese, der das erklärt in 90 Sekunden und ich habe das schon 5-mal angeguckt.
Und man vergisst das immer wieder.
Ich meine, der Unterschied ist...
Plot sagt man doch immer, wenn man sagt, was im Film passiert.
Ich meine,
die Story ist das, was da dargestellt
wird. Plot ist, glaube ich, genau das, die Sichtebene. Was siehst du, was genau passiert zwischen zwei Charakteren und so weiter. Und die Story ist mehr das... die overarching Geschichte, was das mit einem Charakter macht zum Beispiel. Darauf können wir, glaube ich, nachher ganz gut zurückkommen, wenn wir den Plot ausgelegt haben, um dann über die Story zu reden.
Und machen wir es uns beim nächsten Mal.
Ich lese einfach die Wikipedia-Beschreibung durch. Wikipedia-Beschreibung ist, denke ich, der richtige Fachbegriff. 3 Monate nach dem Tod seines gleichnamigen Vaters, das war im Film nicht klar, wird im ländlichen England des 19. Jahrhunderts der kleine David Copperfield geboren. Kurz vor seiner Geburt traf Betsy Trotwood, die Tante seiner jungen Mutter, auf dem familiären Landsitz ein, die sich ein Mädchen wünscht und ihrer hochschwangeren Nichte allerlei Vorschriften macht. Als sich jedoch herausstellt, dass die gewünschte Großnichte ein Großneffe geworden ist, ist Betsy so empört, dass sie im nächsten Moment beleidigt das Anwesen verlässt. Ich glaube erstmal bis dahin, weil das ist die erste Szene des Films und sie ist großartig.
Jetzt sprechen wir immer so und sagen dann...
Also, okay. Ich denke, an der Stelle sollte man erwähnen, dass Maggie Smith die beste Performance im ganzen Film abliefert.
Also, die erste Szene ist einfach schon der Hammer. Also wie sie da reinkommt.
Ja.
Wie heißt nochmal die Haushälterin?
Peggotty.
Peggotty, ja.
Also wenn man nur, sagen wir mal... 5 Minuten Zeit hat, um sich irgendeine Szene des Films anzuschauen, würde ich auch sagen, guckt man sich am besten die an.
Die und die mit den Eseln.
Ja.
Eigentlich müsste man Maggie Smith Supercut aus dem Film machen, weil alleine deswegen lohnt sich der Film. Also spult einfach zwischendurch vor und guckt euch nur das an.
Einziges Problem, muss ich die DVD ja kaufen. Das ist ein bisschen... Aber wir verleihen die auch.
Auf jeden Fall.
Ja.
Wenn uns unsere Zuhörer schreiben.
Also das ist quasi so, Minerva McGonagall kommt durch die Tür rein, schlägt mit ihrer Handtasche und ihrem Fächer zu und sie nimmt einfach den kompletten Raum ein.
Es ist eine sehr laute, überzogene Performance, die aber richtig gut funktioniert.
Fast schon skurril.
Ist fast schon eine Karikatur. Ich finde, das ist tatsächlich passend zu Dickens, weil Dickens sehr, sehr sarkastisch, satirisch schreibt und tatsächlich fand ich diese lauten, übermenschlich großen Performances jetzt von Maggie Smith und von den Murdstones, ersten von 3 Schurken des Films. Das waren tatsächlich meine Lieblingsperformances, weil das ziemlich gut zu dem passt, wie Dickens das geschrieben hat.
Okay.
Plus es ist einfach sehr unterhaltsam, weil Maggie Smith die einfach habt ihr euch die Zitate aufgeschrieben, dass die dann der Haushälterin einen Vortrag hält, that this is not a Christian name. How could such a poor woman get such an unchristian name in a church? Oder sowas.
Ja, niemals ist jemand in eine Kirche gegangen mit so einem Namen. Oder so.
Also, aber ich fand die zweite Haushälterin ein bisschen übertrieben gespielt. Das war für mich schon hart am overacten. Die Treppe so.
Matt Stone?
Das Mörzte.
Im zweiten Teil. Ich weiß den Namen leider nicht mehr, die immer betrunken ist.
Die Namen sind schwierig.
Ja, die Treppe hochkommt und so total fertig ist und dann so
sich so nach vorne lehnt und übrigens
den Arm so rudert und so, das war für mich ein bisschen zu viel.
Übrigens in diesem Film schon 5 Schauspieler, die in Harry Potter auftauchen werden.
Ja.
Maggie Smith.
McGonagall.
McGonagall in Harry Potter. Die Frau, die Eiko gerade meinte, spielt in Harry Potter die fette Dame.
Madame Hooch ist dabei.
Genau, Zoe Wanamaker spielt Miss Murdstone.
Das ist die Besenfrau, die plötzlich einfach rausgekürzt wird aus den Harry Potter Filmen.
Ist nicht mehr gebraucht worden. wie heißt Umbridge mit schauspielerischem Namen? Imelda Staunton.
Ja.
Die als großartige Dolores Umbridge in Harry Potter zu sehen. Es ist hier eine nette Ehefrau, Miss Micawber.
Wirklich auch schön mal zu sehen. Also hat sie auch gut gemacht.
Bin ich auch.
Ich glaube, wir springen einfach mal ein bisschen weiter durch den Plot.
Im Prinzip kommt dann nämlich eine männliche Umbridge quasi in den Haushalt von ihm rein quasi, verführt seine Mutter, also David Copperfields Mutter, und ist ein wirklicher Haustyrann quasi, tyrannisiert seine Mutter quasi zu Tode, bis sie quasi an seelischer
Grausamkeit
stirbt, wirklich.
Mit ihrem Kind zusammen.
Mit ihrem neuen Kind zusammen.
Ja.
Ach, er stirbt davon noch ein Kind.
Sie kriegt dann noch ein Kind.
Dieser Film ist so und voll. Es passiert so unendlich so viel.
Also das habe ich übrigens nicht verstanden. Warum stirbt das Kind mit?
Aus Traurigkeit.
Ich habe keine Ahnung. Und ich habe das Buch gelesen.
Aber das ist
5 Jahre her, aber ich habe das Buch gelesen. Ich weiß nicht, warum das Kind stirbt.
Das war aber tatsächlich einer meiner Kritikpunkte. Ich habe mir ganz viele so Sachen aufgeschrieben, wie zum Beispiel, warum kommt seine Mutter mit diesem Typen zusammen? So, wie kann es sein? Wie rechtfertigt das die Geschichte? Und dass ich diesen Kritikpunkt hatte, lag an meinem Unwissen, dass es halt wirklich autobiografisch ist, weil dann finde ich es nämlich klasse, weil die Geschichte ja durch die Kinderaugen von David Copperfield oder Charles Dickens erzählt ist und er ja auch als Kind dann wahrscheinlich nicht ganz gecheckt hat, warum sie mit ihm zusammenkommt.
Es ist eine sehr großzügige, wohlwollende
Interpretation. Es ist im Prinzip wirklich sehr großzügig, weil der Film nicht unbedingt immer durch seine Augen erzählt.
Ich glaube, wir haben ja eigentlich schon direkt zu Anfang eines der großen Probleme des Films, was sich durch beide Teile durchzieht, diese krassen Handlungssprünge, die wirklich darin begründet liegen, dass das Buch sehr lang ist und sich da sehr viel Zeit drin gelassen wird, weswegen so die Adaption als irgendwie 13- oder 10-teilige TV-Serie sich eigentlich mehr anbietet, als auf 180 Minuten in 92 Minuten Folgen zusammengekürzte Fassung. Im Buch ist das tatsächlich nachvollziehbarer, als wenn Mr. Murdstone einfach auftaucht und man sieht schon im ersten Frame, dass er ein böser Mensch ist, weil er komplett schwarz angezogen ist, einen Gesichtsausdruck aufhat, ein bisschen, genau.
Seine Mutter ist auch, das wird ganz stark mit Schwarz-Weiß auch gespielt, also seine Mutter hat immer weiße Kleider an, hat Locken wie ein Engel und die altert auch nicht, das fand ich auch sehr interessant in dem Film, es gibt Figuren, die altern, also Maggie Smith zum Beispiel, die Haare werden weiß, aber seine Mutter zum Beispiel altert gar nicht, also sieht komplett gleich aus, obwohl es 9 Jahre später ist und der ihr neuer Mann, also der Mr. Murdstone und seine Schwester, also die Madame Hooch, die sind immer schwarz angezogen, die Bösen, haben dunkle Augen, werden immer von unten gefilmt, das fand ich ganz gut eigentlich, ich fand den Film so von der, wie er gefilmt war, fand ich ihn eigentlich sehr nüchtern, aber in den Momenten fand ich es ganz gut gefilmt eigentlich.
Es ist eine TV-Produktion, die teilweise wirklich so nette visuelle Ideen hat und ich mochte zum Beispiel auch, dass es tatsächlich so dreckig aussieht. Weil Dickens ist ja sehr sozialkritisch für seine Zeit und ja, da finde ich so einen dreckigen Look wirklich passend und ich mag es nicht so in Dickens Adaptionen, wenn alles so schöne Kostüme sind und so schön aufgemacht und ich finde, das widerspricht dem Text.
Er sah aber typisch britisch aus, fand ich. Ein bisschen blass, so ein bisschen flaches Bild.
Ja, also es war jetzt nicht großartig, aber also ich war angenehm überrascht, dass es tatsächlich das viktorianische London nicht irgendwie visuell romantisiert wird.
Ich würde auch sagen, ich glaube, es war sehr souverän inszeniert, hätte ich jetzt gesagt. Also es war jetzt keine überbordende cineastische Cinematografie oder sowas, aber es war sehr, sehr solide irgendwie alles inszeniert, fand ich. Es war alles irgendwie gut begründet. Ich fand nur, es war ein bisschen viel Slow Motion, gerade am Anfang. Das hat mich ein bisschen gestört. Ja, es war irgendwie die Zeit, aber das ist halt schade. Auch.
Oder Jurassic Park,
hält halt
wackelnde Slow-Mo.
Das hält halt mit der Zeit nicht mehr ganz so mit.
Ja, ne? Ja.
Dann hatten wir noch, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber wir hatten auch so viele Überblendungen. Dann war mal kein harter Schnitt, sondern so eine Überblendung von der einen Szene in die nächste. Und auch tatsächlich viele Zooms.
Ich fand tatsächlich den Schnitt auch
stellenweise
sehr, ist mir sehr negativ aufgefallen. Würde ich auch darauf zurückführen, dass wie viel hier in diese 180 Minuten gequetscht wird, dass da teilweise Szenenübergänge sehr abrupt kommen, teilweise Szenen scheinbar in der falschen Reihenfolge sind. Am Ende spielt David Copperfield mit seinen Kindern erst, bevor er sie bekommt in der nächsten Szene.
Danach kommt die Geburt.
Außer er hat irgendwie in einer Szene zwei Kinder entführt. Und
aber ich werde dann nochmal drüber nachdenken. Ich werde dann nochmal drüber nachdenken, ob das irgendwie auf der Metaebene vorhin die krasse Aussage hat und so. Vielleicht, es muss ja intentional sein. Wie kann das sonst
passieren? Ich glaube, du bist so wohlwollend, weil du das Buch nicht gelesen hast.
Also ja,
wenn man das Buch gelesen hat, fragt man sich teilweise, okay. Es hat irgendwie alle wichtigen Elemente des Buchs, aber es springt ziemlich. Und um das von eben noch zu Ende zu führen, also innerhalb der ersten 20 Minuten stirbt David Copperfields Vater.
Ja.
Er wird nach Yarmouth geschickt, wo er die Familie von Peggotty trifft. Seine Mutter heiratet einen neuen Vater, er ist auf einer neuen Schule.
Oh.
Denn er wird von den ihn hassenden von dem hassenden Stiefvater und seiner Stieftante wird er auf ein Internat geschickt, wo er Ian McKellen trifft, der in einer großartigen, auch sehr, sehr überzogenen Performance quasi nur flüstert, während sein Hausmeister dann, man muss sich das vorstellen, steht vor der Klasse, flüstert und sein Hausmeister schreit einfach alles, was er gerade geflüstert hat, nochmal, damit es die Klasse hört.
Ich habe mir das Stichwort Hype Man aufgeschrieben.
Ich finde,
der war so ein bisschen der Hype Man. Alles so reinrufen, das nochmal wieder so wiederholt.
Diese Szenen, Maggie Smith und Ian McAllen, das waren einfach so grandiose Szenen. Also Ian McAllen, die hatten den einen Tag am Set, hat Handy erzählt. Ich weiß es selber nicht.
Also laut einem Interview mit Daniel Radcliffe war er einen Tag am Set.
Ja.
Und deswegen, die letzte Szene, die sie gedreht haben, ist die, wo Ian McAllen ihm sagt, dass seine Mutter gestorben ist. Und er meint, er konnte das so überzeugend spielen, weil er einfach so müde war zu dem Zeitpunkt, weil das der Ende des Drehtags war.
Aber das ist Wahnsinn. Dann, das sagt ja auch viel darüber aus, wie schnell die gearbeitet haben, weil das ja auch viele Szenen sind eigentlich.
Drei, glaube ich.
Also sind einfach hammergut.
Ja, aber du würdest nicht erwarten, dass es an einem Tag gedreht wird.
Nee.
Vor allen Dingen, wenn du mit Kindern drehst, die ja nicht so lange drehen dürfen an einem Tag.
Das stimmt natürlich, ja. Ich habe mir aufgeschrieben, Whispering McCown.
Ja, das war schon ziemlich
so flüstert.
Was er auch, wie er auch seine Zunge irgendwie eingesetzt hat und immer so den Mund verdreht hat, das war schon wirklich.
Und wie er ihn dann, er fixiert ihn so mit den Augen und redet so und dann merkt man so, wie er langsam einfach so abschweift und so ins Nichts irgendwie rüberblickt und so. Also eine unglaublich gute Performance.
Und dann kommt die beste Line in beiden Teilen, wo Ian McKellen Daniel Radcliffe zu sich in sein Büro ruft, ihn erst fragt, how was your mother when you left her in the holidays? She was well. Oh, was she well? Yeah. She's not well anymore. In fact, she's very sick. In fact, she's become increasingly ill. In fact, she's dead.
Und dabei ist das ein Käse oder so.
Ja. Nee, das ist ein Käsekuchen. großartige Szene, großartig gespielt. Ja, dann wird, ich glaube, wir müssen wirklich das abkürzen, weil so viel Plot ist. Dann wird David,
so viel Plot ist,
David so wird, wird in eine Schuhcremefabrik geschickt, wo er arbeiten soll. Damit er immer ein richtiger Mann wird.
Der wird immer gesagt, Schuhcreme, der hat doch Etiketten.
Ach so. Ja, es wurde erst im Nachhinein erklärt, dass es eine Schuhcremefabrik ist. Das ist was, ja. Also so viele Zusammenhänge sind nicht klar. Es kommen erst zwei oder drei Szenen in dieser Fabrik, wo man überhaupt noch nicht weiß, was das ist und was er da macht. Und dann wird irgendwie in so einem beiläufigen Satz im Nachhinein erklärt, ach, das war eine Schuhcremefabrik.
Es sah eher aus, als würde der so Keramiktöpfe etikettieren.
Dann.
Also er hat Leim oder so auf so Schilder. In Assassin's Creed befreit man übrigens auch Kinder aus solchen Fabriken.
Habe ich viel gemacht. Es ist tatsächlich auch sehr, sehr zeitgemäß. Das ist ja was, was. Also der Film ist sehr autobiografisch und Charles Dickens musste selber in so einer Fabrik arbeiten, während sein Vater im Debt Prison war, also im Schuldengefängnis.
Debt Prison.
Daddy, do you have to go to the dad?
Okay.
Was im Film nimmt diese Rolle Mr. McCarver, gespielt von Bob Hoskins, bekannt als Super Mario aus dem Super Mario Bros.
Film. Bekannt aus, wer kennt ihn denn?
Ich kannte ihn. Und Who Framed Roger Rabbit. David in dieser Zeit wohnt, der dann aber ins Schuldengefängnis muss und da wird... Ich finde, dieser Teil kommt zu kurz. Also diese ganze Sozialkritik an diesem Schuldensystem der damaligen Zeit, das wird sehr schnell abgehandelt. Und das ist eigentlich im Buch so, oder generell in Dickens ganzen Werk, ist das eines der durchgehenden Hauptthemen.
Ja, das muss man wirklich sagen. Der ganze Film war irgendwie ein Mittelfinger an die Oberschicht, an die reichen, wohlhabenden Menschen, die denen das Schicksal der armen Leute völlig egal ist, die nicht mehr als Menschen betrachten. Ja. Das, was dann halt eben auch Karl Marx beschrieben hat.
Halbe Stunde drin und schon zwei Karl Marx-Einspielungen.
In dem großen Kapital.
Ja, wobei Dickens nicht so weit gegangen ist. Dickens hat vor allem wirklich das System an sich, also die industrialisierte Gesellschaft und die industrialisierte kapitalistische Gesellschaft der damaligen Zeit sehr angeprangert und natürlich die Unmenschlichkeit dieses Systems beschrieben. Und aber auch eins der wichtigen Themen dabei ist, dass er arme Leute, die Unterschicht, als Menschen darstellt, auch als positive Menschen, was so dem damaligen Zeitgeist halt völlig widersprach, weil arme Leute können ja nur schlecht sein. War da so der Konsens. David haut ab, findet Maggie Smith wieder, die seine einzige noch lebende Verwandte ist. Die möchte jemand die Eselszene beschreiben?
Also ich muss sagen, ich fand die auch witzig, aber für mich kam die richtig krass aus dem Nichts.
Absolut aus dem Nichts. Also sie wohnt in Dover, in einem großen Haus, so eine Art Villa, kann man sagen, am Meer fast schon, und um ihr Haus herum ist eine große Rasenfläche. Und Dan Radcliffe geht dann also in das Haus rein und sie reden und so. Und plötzlich hört man so ein IA im Hintergrund, also so ein Geräusch von einem Esel. Und man nimmt es gar nicht erst so richtig wahr, bis sie dann sich umdreht und ruft dann ihre Haushälterin, wie hieß die nochmal?
Janet.
Janet! The Donkeys! Oder so, und dann rennen die halt beide raus. Und dann sind einfach irgendwelche Leute mit zwei Eseln. Ich glaube, es sind drei Personen, zwei auf Eseln, eine zu Fuß. Und dann rennt diese Haushälter dahin und dann versuchen sie, diese Esel da wegzutreiben. Und Maggie Smith haut mit einem Besen erst auf die Leute und dann auf den Esel. Und die schreit und immer, dass kein Esel auf ihrem Rasen laufen soll. Und man fragt sich, warum sind da Esel? Wo wollen die hin? Das Haus steht mitten im Nirgendwo an so einer Klippe. Wo wollen diese Leute hin? Was sind das für Leute? Und dann kommen die wieder rein und es geht einfach so weiter. Es wird nicht weiter thematisiert. Es hat keine, also ich meine, das baut ihren Charakter vielleicht ein bisschen auf. Irgendwie.
Okay, meine Theorie ist, Maggie Smith mag wirklich keine Esel und es ist einfach passiert am Set. es war nicht geplant oder so, aber man war ein Esel da, die Kamera haben sie draufgehalten und das ist wirklich passiert. Aber das kann ich mir das nicht erklären.
Ich kann
nachher nicht, haben sie sich gedacht, oh, wir hatten doch schon mal diese Eselszene. Ja. Lass uns jetzt einfach machen, dass die, wie hieß denn nochmal dieser Vatertyp da? der Bösewicht?
Murdstone.
Murdstone. Oh, ja. Ah, die kommen auch auf Esel. Das passt dann, das hatten wir schon mal, das erkennen die Leute wieder, das ist doch gut. Und die werden auch vertrieben.
Die kommen dann, an. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass im Buch irgendwie eine Eselszene war.
Dann kommt nämlich also der böse Stiefvater mit seiner bösen Schwester, das ist Mrs. Hooch, die kommen dann an, auch auf Eseln natürlich. Aber warum auf Eseln? Das sind reiche Leute, die würden niemals mit einem Esel ankommen. Also ich werde dann halt auch in einer herrlichen Szene, wo dann auch die Haushälterin den Esel greift und die Tante haut von oben mit der und ja.
Also ich denke schon fast, es ist wahrscheinlich so Resource-Filmmaking. Ne, so von wegen, was haben wir? Ah, wir haben hier irgendwie diese Käseplatte. Lass mal die Kamera auf die Käseplatte stellen und dann machen wir eine Kamerafahrt. Und die hatten halt einfach Esel am Set. Dann haben sie gedacht, diese Esel.
Und die Maggie Smith, die hasst sie doch.
Es zieht sich durch den ganzen Film. Also es kommen ungefähr 4 Szenen, wo Maggie Smith darüber redet, wie furchtbar Esel sind.
Als allererstes sagt sie, no boys on my... Lawn oder so, ne?
No boys on my property.
Ja, genau. Ja. Ja, herrlich. Was ich übrigens, ne, wisst ihr, ich habe nicht drüber nachgedacht, dass wir jetzt so viele Filme gucken mit so einem krassen britischen Dialekt, ne?
Aber es ist richtig schön. Also sie sagt natürlich auch ihren Hass auf Esel rückt sie natürlich im feinsten Hochenglisch aus. Und be gone, Donkey. großartig.
Okay.
Ja. David bleibt bei ihr. Das Zusammenfassen ist ätzend bei diesem Film. Ich hoffe, keiner der weiteren Filme hat so viel Plot. David bleibt bei ihr. Und Moment, wo trifft er Agnes? Seine Schwester, die er später heiratet.
Das war Hashtag, der Punkt, wo ich den Faden verloren habe. Sister-in-law.
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 Sister-in-law. Siblings-in-love. Sibling-love. Verbotene Liebe.
Irgendwie muss er dann in seine Stadt und...
Sie schickt ihn dann weiter in die... Ihr? Genau, es ist ihr Anwalt. Das wird im Film nicht so klar.
Ja.
Viele Verbindungen werden im Film wirklich nicht klar, die Leute untereinander haben. Das ist mir auch erst im zweiten Teil klar geworden, dass das ihr Anwalt ist. Und sie schickt ihn dahin zur Ausbildung, wo er einmal diesen Anwalt trifft. Und? Dann dessen Tochter Agnes, die später am Ende seine Frau wird.
Eine seiner Frauen.
Nachdem er ja David und ich, auch autobiografisch. Deswegen ist auch seine erste Frau so dumm und nervig, weil sich das auf seine erste große Liebe bezieht, mit der er nicht zusammengekommen ist, weil ihr Vater sie ihn nicht haben wollte, weil er mittellos war. Also Charles Dickens.
Jetzt. Moment, also Charles Dickens ist mit der Frau nicht zusammengekommen und aus Rache hat er sie in sein Buch geschrieben und sie dumm gemacht?
Ja.
Das macht ihn mir jetzt irgendwie gravierend unsympathisch.
Ein bisschen. Ne? Es war eine andere Zeit.
Ja, das kannst du ja immer sagen.
Es war wirklich eine andere Zeit.
Der hat dann auch zu ihr gesagt, eines Tages werde ich mich rächen. Wird die Herzen aller Mädchen brechen.
Hattet ihr aber auch das Gefühl, dass die Dora irgendwie sehr, sehr plötzlich sehr dumm war?
Ja.
Dumm dargestellt wurde?
Dora, nur zum Kontext, ist dann die...
Ja.
Genau, Dora ist diese dann ganzen nämlich genau die erste Frau.
Ja. Das ist die Tochter von Davids erstem Boss, wo er als Anwalt arbeitet. War euch klar, dass er als Anwalt arbeitet? Oder dass er am Gericht arbeitet? Oder... Ist es ein
Nee, aber diese Dora, die lernt er kennen und man denkt so, die beiden, ne? So, und dann kommen die zusammen und auf einmal ist sie dumm. Das hat mich sehr gestört. Aber zu der Sache, da er wohnt dann ja bei diesem Menschen oben in diesem Raum. Und auf einmal ist davon die Rede, dass sein großer Lebenstraum ist, Schriftsteller zu werden.
Ja, stimmt.
Und ich finde, das ist auch vorher überhaupt nicht
aufgefallen. Das ist auch nicht.
Ein paar Mal, also er wird nämlich als Kind, gibt's auch so eine Harry Potter Szene, wo er in seinem Zimmer eingesperrt
ist. Stimmt.
Und da hat er das Einzige, was ihm Glück bringt, sind die Bücher
seines Vaters. Aber das ist das einzige Mal, ne?
Genau.
Das hätten sie nochmal vielleicht
dann,
machen
sollen. Nee, und dann, pass auf.
Nochmal
auf. Und dann ist er in dieser Schuhcremefabrik. Und da wird nochmal im O-Ton, also es ist ganz schrecklich in diesem O-Ton. Oh, und dann war ich in dieser Schuhcremefabrik und dachte, mein Traum, Schriftsteller zu werden, würde niemals erfüllt werden.
Stimmt.
Das wird dann nochmal gesagt.
Die Sache ist auch, die Szenenübergänge sind...
Also
es ist schon die ganze Zeit... Es wird nur erzählt.
Es wird vieles nicht dramatisiert. Ja, okay. Und also dieses Voice-Over ist wahrscheinlich auch einfach, um um alles irgendwie zusammenzupacken. Ja. Das ist ja bei Adaptionen oft so eine Krücke, um.
Ja, ich würde richtig gerne ganz am Ende über das Voice-Over reden.
Ja.
Ganz am Ende,
Dann lass uns schnell irgendwie diese ganzen Beziehungen nochmal irgendwie aufklären. Also, er hat's.
Brauchen wir das?
Wir gehen einmal schnell durch. Er hat seine erste Frau, die ist doof, die stirbt dann auch am Ende, dann kann er seine Schwester heiraten. Was passiert eigentlich? Es passiert so wichtig. Also, wir müssen zwei Subplots noch ansprechen. Der Film hat dutzende Plots, weil das Buch halt wirklich dutzende Plots hat und ursprünglich auch als Fortsetzungsgeschichte erschienen ist. Also wir müssen Uriah Heep und Steerforce müssen wir, glaube ich, einmal erklären, was das ist. Und dann haben wir, glaube ich, auch den Plot abgehandelt in Rekordzeit. Möchte einer von euch eins davon übernehmen? Hat euch einer dieser beiden? Das sind ja tatsächlich zwei sehr große literarische britische Schurkenfiguren.
Also ich dachte,
ist das so rübergekommen für euch?
Uriah Heep, eine Metalband ist.
Müsste danach benannt sein, tatsächlich.
Ja, weil, muss ja, ne?
Weil die Romanfigur doch deutlich beeindruckender ist als die Filmfigur.
Also man muss sagen, Uriah Heep ist halt ein Rothaariger. Das ist der einzige Rothaarige, den man da sieht. Das ist echt so herrlich, weil er sieht halt aus wie Nosferatu mit roten Haaren. Und er schleicht dann halt da immer so durch die Räume und redet ganz langsam. Und ein bisschen sieht er aus wie der eine Sänger von den Prinzen.
Ja, definitiv. Und der müssen ist halt wir eigentlich begleitend hierzu, müssen wir eigentlich die Eselszene einmal abfilmen und bei Instagram hochladen und diesen Uriah Heep-Typ einmal nebenstellen, neben den Prinzensänger.
Oh, und das Witzige ist halt, es sind immer so Charaktere wie auch sein Stiefvater, die einfach, das schreit einfach so, ich bin böse, aber keiner merkt es, vor allem David Copperfield merkt es dann immer bei Uriah Heep und dem anderen sehr spät.
Wobei ich fand, also Uriah Heep ist der Erstgehilfe von Mr. Wickfield, Mr. Wickfield. Micawber und Wickfield, da bin ich auch selbst beim Buch durcheinander gekommen. Welcher der Anwalt von Davids Tante war. Und er ist quasi die große Schurkenfigur im Roman, aber im Film wird es nicht wirklich dramatisiert. Er redet halt immer, wenn er mit David redet, in einer leicht bedrohlichen Stimme, sodass alles, was er sagt, irgendwie wie eine Drohung klingt. Aber er macht nie was Böses. Also zumindest nicht on camera.
Er streichelt das Pferd auf eine sehr böse Art.
Und das ist vor allem im zweiten, deswegen ist der zweite Teil auch so langweilig, weil dieser Hauptkonflikt überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Und ich glaube, als David Copperfield-Adaption hat man versagt, wenn man Uriah Heep nicht vernünftig hinkriegt. Also,
ja.
Wie war er für euch, als ihr diese Figur überhaupt nicht kennt? Kam er für euch überhaupt als Schurke oder als bedrohlich rüber?
Ich habe immer darauf gewartet, dass da was passiert.
Ja, ich fand es ganz interessant. Ich finde, der Film hat sehr deutlich gemacht durch diverse Stilmittel. So, das ist jetzt eine wichtige Figur und mit dem ist irgendwie was und so. Aber er ist nie den Schritt weitergegangen.
Ja.
Ja, und dann war auf einmal was Krasses und es wurde nicht gezeigt. Es wurde nur im Nachhinein irgendwie aufgearbeitet.
Stimmt, ganz am Ende kommt eine große Auflösungsszene, wo alle Leute Uriah Heep konfrontieren, die aus dem Nichts kommt.
Ja.
Wo auf einmal klar wird, wie er das Geld von Davids Tante geklaut hat, was irgendwie noch da ist.
Naja, ich habe das so verstanden, dass er das geklaut hat und daraufhin dachte sie, dass sie kein Vermögen mehr hätte. Dass er das so geschickt hingekriegt hat, ihr das abzuzwacken, aber wir wissen es nicht.
So wird's, also ist es im Buch, aber im Film wird es nicht wirklich klar.
Ich habe auch gerade den Gedanken gehabt, findet ihr auch, dass David Copperfield, wenn er das selber, also er hat das ja selber geschrieben, Charles Dickens, findet ihr auch, dass Charles Dickens sich eigentlich über die Maßen positiv selbst darstellt und eigentlich nicht wirklich selbstkritisch? Aber auch
extrem naiv, ne?
Ja, aber auch eine Naivität auf eine Art und Weise, dass du ihn nicht wirklich dafür anbelangen kannst, weil er eigentlich allen Menschen Glauben schenken möchte und immer der Positivste ist.
Er bringt halt auch eigentlich Unglück so in die Welt. Egal, wo er hinkommt, Menschen sterben, Beziehungen gehen kaputt, Familien zerrücken. Ein Sturm kommt auf, wo er hingeht quasi und Schiffe werden versenkt. Und trotzdem ist er immer nur so der Passive quasi, der eigentlich gar keinen Anteil daran hat. Das stimmt schon. Das, was ich gerade gesagt habe, das stimmt schon.
Ich verstehe den Kritikpunkt. Sehe das jetzt auf die Bücher bezogen bei ihm aber nicht so schlimm. Oliver Twist ist auch sehr autobiografisch, weil er sich irgendwie dramatisch verdient, indem er am Anfang seine Writer-Insert-Charaktere, also wo er sich selber in die Handlung einfügt, seine Protagonisten erstmal richtig leiden lässt. Also, dass man schon mal auf ihrer Seite ist und dann...
Ja, macht er ja hier im Prinzip auch, ne?
Dann passt es ja, dass diese eigentlich so guten Menschen so stark leiden müssen in dieser kranken viktorianischen Welt. Und von daher stört es mich nicht so ganz. Wobei David ja auch viel lernen muss. Also er ist ja nicht völlig ohne Fehler. Er heiratet erstmal die völlig falsche Frau.
Naja.
Er übersieht
ja
sämtliche Schurken.
Er macht es ja aus guten Gründen.
Ja, nein. Also das würde ich tatsächlich kritischer sehen. Das ist wirklich, da sagt ja auch seine Tante, er ist blind vor Liebe.
Ja, aber Liebe ist doch ein guter Grund zum Heiraten.
Ja, aber er ist blind vor Liebe. Ich glaube, das ist schon... Zumindest schon angerissen, dass es ziemlich blöd ist, dass er sie heiratet.
Ja, irgendwie ist es auch schwierig, jetzt genau festzunageln, was ich meine. Also irgendwie, er hat ja schon Fehler, aber er ist ja sonst durchweg positiv. Die Fehler machen ihn ja nicht negativ. Oder sind ja nicht an sich negativ.
Also er ist keine Mary Sue. Aber ich verstehe, was du meinst.
Er ist so irgendwie der intelligente, gutherzige Philanthrop, der keinem was zu leiden kann und irgendwie gut in die Welt bringen möchte. Und klar, es ist ganz interessant dann zu sehen, dass das nicht klappt und dass er auch Schlechtes in die Welt bringt durch seine Taten, die gut gemeint waren. Aber er jetzt isoliert einfach nur als Charakter ist schon durchweg positiv, würde ich sagen. Mhm. Also auch genauso würde ich mich selber auch schreiben.
Mir fällt auch tatsächlich jetzt kein Gegenbeispiel aus einem seiner Romane ein. Wobei ich einfügen würde, dass bei Dickens Geschichten eigentlich die Protagonisten die uninteressantesten Figuren sind und die ganzen...
Hauptprotagonisten, meinst du?
Ja, die
sonst wäre es echt ein bisschen traurig.
Die ganzen
Protagonisten kannst du vergessen.
Schon ein bisschen. Also es ist quasi so das Mittel, damit sie diese ganzen interessanten Nebenfiguren treffen, wie Uriah Heep oder wie Maggie Smith mit ihrem Donkey-Fetisch.
Also man muss auch dazu sagen, sie lebt mit so einem anderen Typen zusammen, ne?
Genau, Mr. Dick.
Ja. Und das ist halt auch so ein herrlicher Charakter, der scheint so ein bisschen...
Ist es impliziert, dass er eine Geisteskrankheit hat?
Ist aber der gutherzigste Typ überhaupt, genau. Schreibt seit 10 Jahren an seinen Memoiren und redet irgendwie wirres Zeug, weiß aber in den richtigen Momenten eigentlich immer, was zu tun ist.
Ja.
Daniel Radcliffe aufzunehmen zum Beispiel, ihn zu waschen, ihm einen neuen Anzug nähen zu lassen und solche Dinge.
Ja.
Das sind wirklich so tolle, interessante Figuren, die so ganz nebenbei auftauchen. Aber ich würde auch sagen, dass die Verfilmung diesen Figuren eigentlich zu viel Raum gibt irgendwie. Also dadurch platzt der Film irgendwie aus allen Nähten.
Der Film platzt so, wir haben ja noch nicht mehr über Steerforce gesprochen. Also ich glaube, Uriah Heep haben wir abgehakt und was man noch einmal erwähnen müsste, wäre Steerforth. Wie hat der auf euch gewirkt oder wollt ihr es in euren Worten kurz zusammenfassen?
Ich fand ihn jetzt nicht so interessant. Also ja, in der Schulsache war er halt der Nette, der irgendwie Daniel Radcliffe unter seine Fittiche genommen hat und ihm Status so ein bisschen, oder was heißt Status, also ein bisschen Anerkennung gebracht hat und ihn dann so ein bisschen aus dem Schmollen rausgezogen hat und dann halt nach diesem Zeitsprung kommt halt ein richtig heftiger Bruch, den man, wie ich finde, auch gar nicht nachvollziehen kann und auf einmal ist er ein sehr verquerer Typ, dem man nicht über den Weg trauen würde.
Ein Sadist, ne? Ein Sadist auch.
Ja, auf jeden Fall. Also, weiß ich ja nicht, wenn das so eine große literarische Figur ist, dann tut es mir irgendwie leid, dass ich das... Aber ich finde, in dem Film war er nicht so gut dargestellt.
Ich fand ihn, also es reißt an, dass ihn so interessant macht. Also sein Charakter im Buch, das könnte jetzt auch der Im-Buch-Podcast. Im Buch ist es anders, der Podcast.
Das freut uns auch für Harry Potter schon, ne?
Also er ist so ein reicher... Junge aus reichem Haus, der ziemlich verzogen ist und sadistische Tendenzen hat, der aber sehr charmant ist und so David zu Schulzeiten auf seine Seite zieht. Beide treffen sich später im Leben wieder und er reist mit David zu der Familie von Davids Haushälterin Peggotty, wo es die kleine Emily gibt, die zu dem Zeitpunkt dann schon groß geworden ist und die ist auch rothaarig übrigens und die ist gut.
Stimmt.
So, deine These ist widerlegt. die einem anderen versprochen ist und die dann von Steerforce verführt wird. Und die beiden brennen dann durch und Steerforce lässt sie dann aber fallen und damit ist sie dann eine fallen woman, eine gefallene Frau, weil sie Sex vor der Ehe hatte. Wo ich finde, bei so einer modernen Adaption kann man das nicht expliziter machen.
Also, wahrscheinlich muss man das voll im Original oder so.
Ja, aber ich meine, wenn man tatsächlich so einen Roman modern verfilmt, kann man dann nicht diese Sachen, die damals nur Subtext waren, nur als Subtext fungiert haben, expliziter machen für ein modernes Publikum? Aber auf jeden Fall, er ruiniert halt quasi.
Dann kannst du ja auch seinen Namen ändern. Dann nicht Steerforth, im Sinne von, er steuert sie weg von Ham, sondern irgendwie Fuckforth. Und ich würde das jetzt piepen, damit man es nicht hören kann.
Hä, warum?
Naja, wenn du schon das in die Moderne adaptierst und dann irgendwie sagst, du machst es ein bisschen expliziter, kannst du ja auch seinen Namen expliziter machen, weil es eine Anspielung ist.
Fuck. Ich wollte es erst alleine sagen. Oder es kommt dieses Jahr eine...
Wir können das ankreuzen übrigens.
Ich schneide zu unserem Lachen von gerade. Ich mache das, was ich gesagt habe, piep das weg und dann lachen wir. Das ist gut.
Das ist total gut. Ja. Wo du gerade so Fuck und Shit gesagt hast.
Ich?
Das war es kommt dachte, dieses Jahr eine
Shit, Piss.
Kurze Ab...
Was Deutschland Marx? Hier?
Es ist total der gute Übergang zu dem Punkt, den ich jetzt gerade mache.
Oh, wir sollten auch unbedingt noch über Daniel Radcliffe reden.
Ja, sollten wir auf jeden Fall.
Wir sind gleich mit dem Plotwind.
Ich glaube, man erkennt das Problem bei diesem Film, dass das einfach, es sind zu viele Charaktere, die aus einem 1000-seitigen Buch irgendwie auf 180 Minuten zusammengekürzt wurden. Und allein das zusammenzufassen ist schon...
Ich bin jetzt mal richtig gemein. Ich habe das Buch ja nicht gelesen. Ich bin jetzt mal richtig gemein und denke mir so, vielleicht ist das Buch einfach nur so berühmt geworden und bekannt, weil die ersten Leute, die das gelesen haben, die haben angefangen und haben nicht hinterhergekommen. So. Und dann wurden die von Freunden gefragt, ey, du liest doch gerade dieses Buch, wie ist denn das so? Und die haben so, super. Ja, ganz viele Charaktere. Ja, ist das denn nicht ein Problem? Nein, das ist kein Problem. Und dann ist das so eine Welle, die sich dann fortgesetzt hat.
Meine Recherche.
Ich bin jetzt mal sehr despektierlich gegenüber quasi Charles Dickens.
Die neuen Kleider des Königs. Des Königs neuen Kleider quasi ist das Buch eigentlich.
Zwei Sachen. Erstens, das wurde nicht als Buch veröffentlicht, sondern ursprünglich wurde das als Fortsetzungsgeschichte. Deswegen ist es übrigens gut, dass wir Charles Dickens als einen unserer, oder als den ersten Autoren in unserem Podcast haben, weil wir sind ja der Red Cliffhanger Podcast und Charles Dickens hat durch die Veröffentlichungsweise seiner Bücher als monatliche Teile, also monatlich sind immer 32-seitige Hefte mit 3 Kapiteln rausgekommen. Und durch diese Erscheinungsweise hat er sehr mit das Konzept des Cliffhangers überhaupt geprägt, weil er so seine Leser bei der Stange gehalten hat. Und er war ein Pionier von diesem Konzept zu seiner Zeit und hat dann tatsächlich dafür gesorgt, dass diese Art der Veröffentlichung zur viktorianischen Zeit die Hauptart der Veröffentlichung für Bücher war. So war es auch überhaupt möglich, dass Leute aus Mittel- und Unterschicht überhaupt seine Bücher lesen konnten, weil das natürlich dann preislich was ganz anderes ist. Und so konnte er natürlich auch überhaupt erst ein Publikum finden.
War nicht die Queen auch Fan von ihm?
Alle waren irgendwann Fan von ihm, auch die Leute, die er kritisiert hat. Er war vor allem der Autor der Mittelschicht tatsächlich, so von den Lesern her. Und zweite Sache, wo ich eben bei Shit, Piss, Fuck drauf kommen wollte. Es kommt eine Neuverfilmung dieses oder nächstes Jahr von Armando Iannucci, der In the Loop gemacht hat und Death of Stalin. Und der macht eine moderne Interpretation davon von David Copperfield in der heutigen Zeit und als Hauptrolle hat er Dev Patel gecastet, also ein Inder. Mit Tilda Swinton, Peter Capaldi und noch einen.
Interessant.
Ja. Von daher, es wird wahrscheinlich so eine fluchende Adaption wirklich kommen. um auf Steerforce zurückzukommen, er verführt dieses Mädchen, das Mädchen ist ruiniert, dann stirbt er in einem Seeunglück und ihr Ehemann versucht ihn zu retten, oder ihr ehemaliger Ehemann versucht ihn zu retten, stirbt auch, es ist alles tragisch. Und das Mädchen wird dann aber später von ihrem Onkel wieder gefunden und gerettet.
Oh ja, von David Copperfield.
Ah ja, stimmt, er findet sie, ja, genau. Ja, und aber ihr Onkel sucht sie und vergibt ihr. Und ist tatsächlich zur damaligen Zeit ist das eine sehr progressive Darstellung von diesem Thema Fallen Women, weil sich Charles Dickens auch hat tatsächlich ein Frauenhaus finanziert und mitorganisiert, vor allem für Fallen Women, für Frauen, die halt in der Gesellschaft durch waren, weil sie Sex hatten, wo er versucht hat, ihnen zu helfen und sie wieder zu rehabilitieren, auf eine supportende Weise, nicht auf eine wir waschen euch jetzt euer Gehirn Weise.
Nicht schlecht.
Oh genau, und am Ende versuchen alle in Australien ein neues Leben zu finden. Die Emily, die von ihrem Onkel gefunden wurde, die ziehen nach Australien. Der Mario-Charakter, der Mr. McCarver, gespielt von Mario, von Bob Hoskins, der verschuldet war, zieht nach Australien und am Ende heiratet David seine Schwester.
In-law.
Seine Stiefschwester. So, das war der Plot.
Heidewitzka,
ja. Ich finde, im ersten Teil funktioniert es besser.
Weil aber auch Daniel Radcliffe dabei ist.
Richtig. Damit haben wir den Übergang. Wie fandet ihr Daniel Radcliffe?
Also ich muss sagen, ich fand ihn echt super. Mich hat es total überrascht, weil ich letztens nochmal so Making-of-Szenen gesehen hatte von dem ersten Harry Potter und da die Dreharbeiten. Da habe ich eine Szene gesehen, in der Chris Columbus, der Regisseur vom ersten Harry Potter Teil, ihm so Anweisungen geben möchte, und es muss wirklich sehr konkret sein. Also es geht irgendwie um eine Szene in der Bibliothek, und er sagt ihm, du nimmst das Buch, drehst dich, machst einen Schritt nach da, dann drehst du dich dahin, legst das Buch hin. Ja, und es war sehr, 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 sehr kleinschrittig alles erklärt, und auch wenn Daniel Radcliffe Emotionen rüberbringen musste, war es sehr kleinschrittig erklärt. Und ich glaube, wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass Chris Columbus auch ein sehr guter Regisseur für Kinder ist. Das hat er mehrfach unter Beweis gestellt. So, und bei diesem Film ist ja Daniel Radcliffe nochmal 2 Jahre jünger, und wir haben einen Regisseur, der da vielleicht nicht ganz die großen Erfahrungen hat, und dennoch liefert Daniel Radcliffe natürlich sicherlich auch mit der Hilfe des Regisseurs eine super krasse Performance ab, wie ich finde. Und was ich bei ihm so schön finde, ist, dass man einfach so viel in diese Augen irgendwie reinlesen kann. Mhm. Und er hat irgendwie schon dieses intuitive Verständnis dafür, nicht zu viel zu machen mit seinem Gesicht und nicht zu viel zu spielen, so dass man da sehr, sehr viel reinlesen kann, und es ist eine sehr zurückhaltende Performance irgendwie. Und das fand ich echt klasse, da war ich echt positiv von überrascht. Hm. Und Epi hatte vorhin geredet von dem Signature Run von Daniel Radcliffe.
Ja, genau.
Und was ich noch fand, war, es ist jetzt ein bisschen schwer zu erklären, ohne es auf Video zeigen zu können, aber Daniel Radcliffe hat auch in den Harry Potter Filmen dieses, wenn er irgendwie so aktiv irgendwelchen Leuten zuhört, die gerade finstere Pläne erzählen oder so, dann guckt er immer die so an, und sein Körper shakt immer so ein bisschen mit. Der bebt so ein bisschen. Und er guckt so sehr intensiv, das hat er in dem Film auch schon.
Ja.
Also so ganz früh, finde ich, ist da das Talent auf jeden Fall erkennbar. Ne? Und das fand ich schon ganz gut.
Ich würde es für mich tatsächlich ein bisschen einschränken. Also ich habe auch das gesehen. Das ist übrigens die Rolle, wegen der er Harry Potter gekriegt hat.
Mhm.
Weil Chris Columbus hat diesen Film scheinbar gesehen und hat dann der Casting-Direktorin 2 Szenen aus diesem Film gezeigt mit Daniel Radcliffe und gesagt, wir wollen so ein Kind. Und dann haben die versucht, einerseits ihn zu kriegen und dann Harry Potter. Also ohne diesen Film wäre Daniel Radcliffe wahrscheinlich nicht in Harry Potter geworden. Ohne diesen Film hätte er wahrscheinlich nicht die krasse Karriere gemacht, die er später gemacht hat. Ich fand aber, teilweise war er noch ein bisschen zu sehr Kind in einigen Szenen. Ich weiß gar nicht, wie ich das... Also ich finde, es gibt 2 Arten von Kinderschauspielern. Es gibt so die halt eine bestimmte Persönlichkeit haben und innerhalb dieser Persönlichkeit, die ihre eigene ist, quasi das überzeugend rüberbringen können. Und ich finde, es gibt Kinderschauspieler, die schon wirklich einen Charakter spielen können. Ich würde in diesem Film noch im ersten Teil sehen, aber sagen, dass er da sehr viele Sachen mitbringt, die er später für Harry Potter braucht. Was ich mir aufgeschrieben habe, die 3 Sachen, die ich hier festgefunden habe, die er für seine Rolle als Harry Potter auch braucht und auch nutzt, ist, wo habe ich es mir aufgeschrieben, einmal, er kann sehr gut leiden schon hier. Also gerade am Anfang, wenn er geschlagen oder geschlagen wird oder seine ganze Familie wegstirbt, bringt er das sehr überzeugend rüber. Auch diese Szene, wo ihm Ian McKellen die Hände quasi kaputt schlägt mit einem Stock, ist sehr eindrücklich. Also den Teil leidig gucken kann er richtig gut. Er kann auch richtig gut staunen. Also dann die Momente, wo er aus diesen Leidensphasen rauskommt und tatsächlich mal wieder menschlich behandelt wird, da hat er so ein Strahlen im Gesicht und guckt sich alles an. Und das ist das, was, glaube ich, vor allem bei den ersten Harry Potter Filmen oder generell bei Harry Potter dazu führt, dass die Filme funktionieren, weil er so ein bisschen der Audience-Surrogate-Charakter ist. Wie sagt man das auf Deutsch? Der Charakter, der fürs, durch den das Publikum in diese Welt hineingeführt wird und durch den das Publikum mitstaunt, und er, was, glaube ich, auch einer der großen Gründe ist, warum Harry Potter funktioniert und die fantastischen Tierwesen nicht, weil es den Charakter da nicht gibt. Und Daniel Radcliffe bringt dieses Staunende und geht auch da in diesem Harry Potter, in diese magische Welt, hier in diese normale Welt, und bringt diese Begeisterung mit. Und das Letzte, er kann auch, obwohl er sehr verletzlich und leidend sein kann, kann er auch sehr mutig sein. Da gibt es ein schönes Zitat von der Casting-Direktorin, warum sie sich tatsächlich für Daniel Radcliffe entschieden hatten, weil am Ende des Casting-Prozesses für Harry Potter war die Wahl zwischen ihm und einem anderen Kind. Und die Frau sagt, they both had the vulnerability, but Daniel also had the balls. Und ich finde, das sieht man hier auch schon. Und das scheint auf jeden Fall schon durch, auch wenn es einige Szenen gab, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, hier sehe ich jetzt mehr Daniel Radcliffe als David Copperfield. Was vielleicht aber auch an der Regie liegen kann.
Für mich war es einfach. Für mich war es eine Synthese, deswegen Daniel Radcliffe.
Daniel Radcliffe. Er ist 10 Jahre alt zu diesem Zeitpunkt. Ja. Du hast noch nichts zu Daniel gesagt.
Ihr habt schon alles gesagt, eigentlich. Ich finde auch, also man sieht viel, was man später noch in great detail sieht. Man sieht, dass es da schon irgendwie angelegt. Es wird noch verfeinert auf jeden Fall. Mhm. Manche Sachen fand ich wirkten noch ein bisschen hakelig. Manchen Sachen.
Ein bisschen hölzern, finde ich auch, ja. Ein bisschen schon.
Ja. Ich fand aber die Stellen, wo er so lethargisch war, fand ich auch echt gut. Das erinnert, also in den Harry Potter Filmen ist zum Beispiel die Szene, wo er da bei Umbridge im Büro sitzt und sich da die Hand einkratzt, da finde ich das immer ein bisschen überzogen, irgendwie, wie er das macht, dass er da so sitzt und immer so macht, aber in dem, weiß ich nicht, in dieser Fabrik da ist er und irgendwie, er wirkt einfach so trostlos und irgendwie von allem Glück verloren, verlassen, das macht er echt klasse.
Und auch tatsächlich besser als der Schauspieler im zweiten Teil. Also ja. beim Zeitsprung dachte ich noch so, okay, der Typ scheint jetzt ein bisschen besser schauspielern zu können, weil er etwas älter ist. Aber als wir den zweiten Teil gesehen haben, habe ich echt gemerkt, wie sehr ich Daniel vermisse. Weil er, also, Daniel hat tatsächlich auch mit 10 Jahren schon diese Persönlichkeit, dass man ihm gerne zuschaut. Mhm. Und der ältere Daniel ist, der ältere David Copperfield, ist deutlich langweiliger, und also der zweite Teil leidet, abgesehen davon, dass da richtig nochmal doppelt so viel Plot wie im ersten Teil zusammengepresst wird. leidet er, glaube ich, auch darunter, dass man nicht mehr die krassen Performances da drin hat. Mhm. Einmal halt nicht die tragende Performance von Daniel. Und im zweiten Teil ist auch kein Ian McKellen und Maggie Smith jagt keine Esel mit einem Besen von ihrem Grundstück.
Ich habe tatsächlich, also ich habe das Gefühl, Daniel Radcliffe ist ein Schauspieler schon in jungen Jahren, der irgendwie es gut rüberbringen kann, dass man in ihn hineininterpretieren kann. Das ist eine Person mit einer Vergangenheit des Leidens. Da ist Leidhaftes vorgefallen in der Vergangenheit, und man will irgendwie als Zuschauer, dass es ihm gut geht. Man will, dass er auf einen aufsteigenden Ast kommt und dass er irgendwie mehr Glück hat im Leben. Mhm. Das ist, finde ich, auch was bei Harry Potter gut klar wird wegen seiner Vergangenheit eben mit den Dursleys. Das hat er irgendwie so richtig krass an sich, dass das auch in den Szenen, in denen er staunt, auch in den Szenen, in denen er dann eben diesem Bob Hoskins Charakter begegnet, sogar da, wo es ihm gut geht, merkt man ihm irgendwie an, er kommt aus einer schwierigen Kindheit. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach so, genau. Und nämlich mein Problem war, in dem Moment, wo der Zeitsprung kommt und David Copperfield wird nicht mehr von Daniel Radcliffe gespielt, sondern von dem neuen Schauspieler, das ist ein Moment, das switcht das ja, gleiche Szene im Prinzip und dann Zeitsprung. Er sitzt mit dieser anderen am Klavier und es ist eine Szene, in der er glücklich ist. Mit
seiner Stiefschwester.
Der Stiefschwester. Und vielleicht wäre es irgendwie besser gewesen, wenn es eine Szene gewesen wäre, in der er nochmal, keine Ahnung, über seine Kindheit nachgedacht hätte, nochmal in einer etwas melancholischeren Stimmung gewesen wäre. Und wenn dann der Wechsel gewesen wäre zum neuen Schauspieler, weil ich finde, in dem Moment, in dem jetzt der Schauspieler gewechselt hat, ist alles so weggebrochen.
Mhm.
Von dieser Basis, von dieser leidenden Basis. Weil Daniel Radcliffe hat, finde ich, im ersten Teil den Film komplett getragen. Mhm. Und es wurde hauptsächlich getragen, weil diese Basis so stark war, des Leidens.
Mhm.
Und es kommt dieser Switch zum neuen Schauspieler und der ist in so einer Stimmung, er ist einfach mega gut drauf.
Ja.
Und dann ist der erste Film vorbei.
Er leidet auch nicht mehr so viel. Also irgendwann genau, später
es geht gegen, so verloren. Es geht gegen, so verloren irgendwie.
Weil er auch so krasse Sachen
gegen Ende des zweiten Teils sterben ihm dann alle Leute weg innerhalb von, wie es im Film aussieht, wie irgendwie innerhalb von 2 Tagen oder so. Ja, wird seine Ehe abgelehnt, 2 Leute sterben. Und Emily verliert ihre Ehre.
Ja, nee, aber ich finde, es geht dieser leidende Background geht irgendwie so ein bisschen verloren.
Total, nein, du hast absolut recht.
Deswegen geht dann so die Präsenz irgendwie auch zurück und deswegen fand ich den ersten Teil sehr viel besser und Daniel Radcliffe schon echt.
Ja. Ich finde, man könnte echt eine Untersuchung eigentlich mal darüber machen, wie in diesen Filmen, also die mit Kindern anfangen quasi und dann zum erwachsenen Schauspieler wechseln, wie dieser Übergang gemacht wird. Und wie wichtig für den Zuschauer das ist, dass man mitgenommen wird. Mhm. Dass man nicht verloren geht. Also ich meine zum Beispiel Nymphomaniac, da fand ich das auch immer, dass ich immer das Problem hatte, dass ich die neue nicht als dieselbe wieder gesehen habe. Und da muss irgendwie ganz schön viel passieren, glaube ich.
Paradebeispiel wäre vielleicht sowas wie Moonlight oder Boyhood.
Ich musste auch an Boyhood denken und dachte, wie der Film gewesen wäre, wenn sie sich jetzt... Klar, geht natürlich nicht, ne? Geht nicht bei jedem Film. Aber wenn sie sich jetzt die Zeit genommen hätten zu sagen, okay, wir starten mit Daniel Radcliffe und enden mit Daniel Radcliffe und warten halt, bis er wirklich auch erwachsen geworden
ist. Ja gut, das ist bei einer BBC Literatur
genau, ja, Fernsehverfilmung und so ist es nicht drin.
Also die,
aber ich glaube wirklich, sie hätten viel mehr Beachtung dem schenken sollen, wie sie diesen Übergang gestalten.
Wobei sie den, später klauen sie den Boyhood, oder nicht nur Boyhood, aber bei Boyhood ist es krass, wir benutzen Haarschnitte, um die Zeit, das Vergehen von Zeit darzustellen.
Mhm.
Nutzen am Ende beim zweiten David, aber deutlich schlechter.
Ja.
Also ich musste lachen, als er mit seiner komischen, also der Junge hatte sowieso ein Rattengesicht.
Er sah halt ein bisschen aus wie Bandersnatch Cumberbatch.
Er sah ein bisschen aus wie Wurmschwanz bei Harry Potter, wenn ich ehrlich
bin. Was?
Wie ein junger Wurmschwanz.
Also eigentlich hätte er ziemlich meinst du, Frisur. Benedict Bandersnatch?
Benedict
Colin Firth.
Auf jeden Fall. Ich fand, am Ende sollte er aussehen wie Hugh Grant.
Am Ende sollte er aussehen wie Charles Dickens, wo dann nochmal längere Haare und dann ein Bart und, aber er ist trotzdem noch jung und man sieht es, also es
war nicht. Aus wie Ron Weasley am Ende vom achten Film.
Ja, auch vorausschauend, also nicht nur, so viele Themen ziehen sich durch die Filme. Nicht nur, dass Daniel Radcliffe auch hier ein Waisenkind spielt.
Oh ja.
Auch, es kommt auch eine furchtbare Altersmaske zum Einsatz.
Das, aber die Zeit war wirklich ganz schwer festzustellen, wie die Zeit verging in dem Film.
Ja.
Das hat man ja oft, dass es nicht ganz klar ist in Filmen, wie viel Zeit jetzt vergeht, aber bei dem Film auch zum Beispiel, seine Mutter ist schwanger und plopp, mit einem Schnitt, der einfach völlig plötzlich kommt, sind 9 Jahre vergangen, die man nicht sieht, weil das Wohnzimmer sieht exakt gleich aus, seine Mutter sieht exakt gleich aus, die Haushälterin sieht exakt gleich aus.
Es ist eine BBC-Literatur-Verfilmung, die gibt's ja wie Sand am Meer und
aber die hatte wahrscheinlich schon ein bisschen Budget, oder? Also ich meine, die hatten schon krasse Sachen. Also viele Ortswechsel, das mit dem Schiff.
Ich habe nichts dazu gefunden. Ich habe auch leider nichts dazu gefunden, wie erfolgreich der Film war. Es gibt auf IMDb eine Zahl, dass er 4 Millionen Pfund eingenommen haben soll. Mhm. Ich weiß nicht, worauf diese Zahl basiert. Mhm. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass der Film tatsächlich ganz gut angekommen ist. Einmal durch diesen Peabody Award und dadurch, dass die 3 Reviews, die ich online gefunden habe, alle positiv waren, aber auch sehr, sehr austauschbar. Die hätten zu jedem Kostümdrama sein können. So, es ist eine tolle Ausstattung. Es fasst das Buch ziemlich, trifft das Buch ziemlich gut.
Epi, wo du gerade Haushälterin gesagt hast, ich fand diese, wie hieß sie jetzt?
Peggotty.
Mega gut gespielt. Ja, hat mir das so gut gefallen. Klasse. Vor allen Dingen, weil ich die auch nur aus Broadchurch kannte, also falls jemand das kennt, 2013er BBC-Drama mit David Tennant und Olivia Colman, und da spielt sie eine komplett andere Rolle. Und sie hier jetzt zu sehen, 14 Jahre früher in dieser Rolle, und wahnsinnig gut gespielt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also die schauspielerischen Leistungen, Maggie Smith, die Dame, die Peggotty gespielt hat, unter anderem, fand ich wirklich bemerkenswert gut. Ian McKellen natürlich.
Ich glaube, man kann so zusammenfassen, also es klang jetzt alles sehr negativ, was wir gesagt haben, aber man kann es, wenn man es guckt, guckt man es für die Performances. Also das ist, glaube ich, der Hauptgrund, sich das vielleicht anzugucken. Nicht nur wegen Daniel, auch, ne, wie du gerade gesagt hast, Ian McKellen, wie man vielleicht noch erwähnen könnte, Harry Lloyd taucht auf, der bei Game of Thrones in der ersten Staffel den Bruder von Emilia Clarke spielt. den Drachen.
Targaryen.
Ja, der sie an Aquaman verkauft. immer quält.
Ganz kurz noch, erinnert ihr euch an diese Szene? Die erste Szene, in der Daniel Radcliffe nach London gefahren wird, in dieser Kutsche, und der sitzt genau zwischen so zwei Leuten, essen, und er wird so eingequetscht. Sein Gesicht in der Szene, ne, wie er da so eingequetscht wird und so total starr nach vorne guckt, hat mich total an Swiss Army Man erinnert. Also möglicherweise hat er damals schon Spaß daran, so
Leichen.
Solche Sachen zu spielen, das so unangenehme Sachen. Das könnte ich mir vorstellen.
Hm. Was wir, glaube ich, noch sagen müssen, wie er überhaupt an die Rolle gekommen ist, da haben wir noch gar nicht die Zeit für gehabt. Sein Vater ist ein Literaturagent, seine Mutter ist eine Casting-Agentin, eine Schauspielagentin.
Jetzt kommt wieder die Theorie.
Okay. Nee, es ist tatsächlich keine Theorie. Ich finde es ganz, ganz interessant, dass er diese große Rolle doch recht zufällig gekriegt hat und was quasi seine ganze Schauspielkarriere gestartet hat. Und das wird sich wahrscheinlich thematisch auch so durchziehen, dass er ein Junge ist, der wirklich Glück hatte, weil er war nicht besonders gut in der Schule. Und seine Eltern hatten die Idee, schicken ihn jetzt einfach zu diesem Casting. Das ist dann irgendwas, da hat er eine Erfahrung gemacht, auf die er stolz sein kann, die niemand sonst in seiner Klasse hat. Gar nicht mit der Aussicht, der schafft das, sondern einfach, wir machen jetzt mal was Besonderes für ihn. Und da wird nichts draus werden, aber dann hat er eine Erfahrung, die niemand sonst in seiner Klasse hat. Und dann hat er die Hauptrolle gekriegt. Und dann hat er durch die Hauptrolle die größte Filmrolle oder eine der größten Filmrollen dieses Jahrhunderts gekriegt. Also Harry Potter ist ja schon eine sehr...
Dieses Jahrzehnts, kann man vielleicht sagen.
Dieses Jahrzehnt ist ja schon vorbei, ist seit fast 10 Jahren.
Es gibt jetzt Menschen, die Auto fahren dürfen, die das nicht kennen.
Ja. Aber wirklich eine der ikonischsten Rollen unserer Zeit hat er quasi durch Zufall gekriegt, weil er zufällig... zu diesem Casting gekommen ist und dann zufällig hat Chris Columbus das gesehen und hat gedacht, so einen will ich für Harry. Und er hat einfach unglaublich Glück gehabt.
Aber natürlich dann auch schon früh auch Talent.
Ja, das auf jeden Fall, aber dass das überhaupt so gelaufen ist, ist ein großer Zufall. Sehr auf Zufälle, aber da können wir, wenn wir bei Harry Potter 1 sind, nochmal drauf eingehen. Finde ich nur interessant, das im Hinterkopf zu behalten. Das ist fast... komplett, also auch hätte komplett anders kommen können. Ob Harry Potter ohne Daniel Radcliffe funktioniert hätte, ist eine andere Frage, die man vielleicht da in der Folge diskutieren kann.
Natürlich nicht. Das werden wir sehen, wenn Harry Potter nochmal verfilmt wird.
Ja, das werden wir sehen. Es wird nochmal verfilmt werden.
Ja. So, habt ihr noch irgendwas? Ich habe noch eine Sache.
Hau raus.
Das hat leider wenig mit Daniel Radcliffe zu tun, aber das Voice-Over.
Oh ja.
Also man muss es vielleicht ganz kurz erklären, der Film startet schon mit einem Voice-Over und zwar wird es narriert, wie sagt man das?
Moderiert.
Narrativ. Es wird
narrativ aufbereitet.
Es wird narrativ aufbereitet durch den alten David Copperfield, der quasi...
Von wem wird denn immer gesprochen?
Müsste der Ältere sein.
Der ist auch noch älter. Es ist ein anderer.
Also hier stehen nur zwei David Copperfields drin. Das müsste einer von beiden sein.
Nee, das ist ein anderer.
Ein anderer. Du kannst ja gerade mal gucken.
Tom Wilkinson ist das.
Ach, echt?
Ja.
Ah. Den Namen kenne ich irgendwo hier.
Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
Genau.
Ach, okay.
Der Doktor.
Jedenfalls, sehr früh im Film wird das etabliert, dass man eben von dieser Stimme des alten David Copperfield so ein bisschen erzählt bekommt, ja, ich hatte eine glückliche so und so. Und es kam wirklich häufig vor, es war ein häufig eingesetztes Stilmittel und ich habe mich wie so häufig gefragt, war das damit geplant oder haben die den Film gedreht und dann irgendwann gedacht, ah nee, hier die Szene, wo er irgendwie seine Sachen zusammenpackt, ist zu langweilig, packen wir mal ein Voice-Over drüber, um so ein bisschen zu erklären, jetzt geht's nach London und so, weil sie sich vielleicht nicht getraut haben, den Bildern zu vertrauen und die Geschichte durch die Bilder erzählen zu lassen.
Das sind eigentlich Schnittbilder, wie man das quasi aus den Nachrichtenproduktionen kennt. Es wird eigentlich, das was wir sehen, war eigentlich teilweise völlig egal. Man hätte auch ein schwarzes Bild sehen können. Mhm. Man hat nicht wirklich was dazu beigetragen, das, was der Erzähler tut, erzählt hat, noch irgendwie anzureichern.
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Also bei Adaption ist das ja ein beliebtes Stilmittel, weil man da quasi noch mehr aus dem Buch in den Film packen kann, ohne viel Zeit zu verlieren und schnell Übergänge zu schaffen.
Mhm.
Und bei so einem vollgestopften Film hat es ja auch teilweise als verbindendes Mittel zwischen den Szenen gewirkt. Und also ich denke, bei dem Film wurden auch, also die haben sicherlich mehr gedreht, als wir gesehen haben.
Das denke ich auch.
Und das mache ich einerseits fest an dieser letzten Szene, wo es mit den Kindern irgendwie völlig verdreht ist, dass er erst mit Kindern spielt, bevor er sie bekommt. Und es gibt im zweiten Teil auch noch so eine sehr kurze Szene, wo Bob Hoskins quasi gerade ihm erzählt, dass er entdeckt hat, dass Uriah Heep irgendwas Böses gemacht hat, was nicht ganz klar wird. Und die Szene dauert irgendwie nur 40 Sekunden, wo er irgendwie sagt, that bastard Uriah Heep.
That snake.
Krasser Schnitt. Davids Frau sagt ihm, you have to go to Plymouth, London, Yarmouth. Irgendwohin, ja.
Eins von den drei.
Ja, also ich glaube, teilweise könnte ich mir auch vorstellen, dass es im Nachhinein ist, weil sie einfach das zusammenschneiden mussten, um ihre 180 Minuten einzuhalten. Teilweise war es aber sicher von Anfang an so geplant, um irgendwie diese 1000 Seiten möglichst zusammenzuquetschen.
Ja, man muss sagen, dass ein Voice-Over, dass wir das häufig in Kurzfilmen sehen, vor allem von Anfängern, von Filmanfängern, die nämlich so irgendwie versuchen, alles, was sie da in diesen Film reinstecken wollen, unterzubringen und es niemals zeigen könnten in der Zeit und es deswegen versuchen, mit dem Voice-Over irgendwie den Film zusammenzuhalten und irgendwie diese ganzen Informationen auf einen einhämmern lassen.
Auch sehr häufig bei Studiofilmen, die halt, wo man im Schnitt schon gemerkt hat, der ist kacke. Wir schneiden jetzt auf 90 Minuten zusammen, damit möglichst viele Leute den sehen, weil er kurz ist und wir das möglichst oft zeigen können, also möglichst viele Vorstellungen, gleich möglichst viel Geld. Und dann sind genau solche Sachen dann irgendwie und dann bin ich zu Onkel Bertram gefahren, um ihn zu konfrontieren, weil ich von Ursula erfahren hatte, dass er meinen Pony gedopt hat.
Geil, gab es nicht auch irgendwie so eine Szene, in der das Voice-Over sagt, ja, und dann kam es zu der und der Situation und ich hatte schon im Gespür, dass irgendwas falsch laufen würde und ich habe es dem Schauspieler in dem Moment nicht angesehen, dass er das im Gespür hat.
Nee, überhaupt nicht.
Also das war, da meinst du noch so, Foreshadowing, aber irgendwie war es halt schlecht, weil er das einfach erzählt hat, so, jetzt passiert was Schlechtes.
Und jetzt irgendwann im Laufe des Films fängt es an, dass er immer schon so doll nach vorne greift und aber alles erzählt, was passieren wird. Und normalerweise kommt er so, und dann passierte das, was mich mein Leben lang beschäftigen sollte. Und er sagte dann, und dann passierte und hat genau das gesagt, was noch passieren wird.
Er hat es angerissen, ja.
Also was ich auch immer richtig schade finde bei Voice-Over, sobald das am Anfang des Films kommt, dann weißt du schon, dass der Charakter überlebt. Ich finde es richtig interessant, wenn die Stimme am Anfang das Voice-Over so hallig wäre und du vielleicht denkst so, oh, ist er im Himmel? Und dann, Handy, am Ende stellt sich heraus, nein, er hat einfach nur irgendwie, ist verrückt geworden, sitzt im Rollstuhl und spricht das durch so ein Mikrofon ein und hat aus Versehen einen Hall-Effekt angemacht oder irgendwie sowas. Aber
dir gerade einen Film empfehlen tatsächlich. Aber okay. Sag du erst zu Ende.
Nö, das war's. Das war's
schon. Richtig geiles Voice-Over, einer der besten Einsätze davon. Sunset Boulevard von Billy Wilder, klassischer Film noir, beginnt damit, dass die Hauptfigur tot in einem Pool liegt und von der Polizei rausgefischt wird und das Voice-Over beginnt mit, das bin ich, ich bin gestorben.
Haben wir den nicht zusammen geguckt?
Nicht, wir beide nicht.
Ich habe den auch schon gesehen.
Ah, ich habe das Gefühl, ich habe auch schon mal so ein Voice-Over gesehen.
Ist sehr berühmt. Und natürlich, oh, wir spoilern jetzt natürlich alles, American Beauty.
Ach so, ich dachte, du sagst Dissonanz. Auf YouTube kann man den, glaube ich,
gucken. Oh ja, das ist, habe ich gehört, dass das sehr, sehr engagierte junge Filmemacher gemacht
hat. Sehr guter Einsatz eines Voice-Overs.
Ja, total, sehr gut.
Ich kann unsere Kurzfilme übrigens auf YouTube anschauen. Zebra-Papagei.
Wo plagen wir uns jetzt schon? Ja, Zebra-Papagei auf YouTube und auf Instagram. Da könnt ihr sehen. Zebra-Papagei 4 real.
Ja. Wir haben alle diese Fehler oder Sachen, von denen wir gerade geredet haben, alle selber gemacht. Also wir können davon wirklich reden.
Deswegen sind wir Experten.
The Gunman, auch ein sehr guter Film, der mit Voice-Over spielt.
Ach, oder wie heißt der? Den magst du.
Ah, der Kurzfilm mit dem der Western.
Mit Ron Swanson. Nick Offerman.
Richtig, stimmt, ja. Ich dachte gerade, ja genau, Ron Swanson. Ah, ist ja gar nicht so, ich da habe.
Und das ist sein Charakter.
Ja, habt ihr noch irgendwie
was? Noch letzte Gedanken.
Wir sind auch ganz gut in der Zeit
eigentlich. Ja, also ich glaube, was ich vielleicht noch erwähnen will, um es irgendwie zusammenzufassen, also Performances gut. Es kommen gute Sachen aus dem Buch mit rüber, also so die besten Dialogzeilen und so, wenn die Dialoge tatsächlich sehr ansprechend sind, das ist alles aus dem Buch, viel zu sehr zusammengepackt und zu sehr zusammengestopft. Und ich meine, den Film würde wahrscheinlich niemand mehr gucken, wenn es nicht David Radcliffe's erste Performance
wäre. David Radcliffe.
David Radcliffe, fuck.
David Radcliffe.
Daniel Radcliffe.
Daniel
Radcliffe. Daniel Radcliffe. Wie soll ich was mit solchen Witzen zurückhalten? Er ist 10 in diesem Film. Auch wenn er später eine furzende Leiche mit einem Kompasspenis spielen wird. In diesem Film ist er
noch davon könnte man noch nichts ahnen.
Ist es ein Kompasspenis oder ist es ein Peniskompass?
Das ist die Frage.
Ja, also dem Film fehlt einfach Fokus.
Ja,
aber er ist dennoch einfach sehenswert. Also
ja.
Allein für Maggie Smith und Danny Radcliffe und Ian McKellen.
Ja.
Und der Peggy.
Ich habe auch Schlimmeres erwartet. Also ich dachte, wir haben uns jetzt in 3 Stunden David Radcliffe, Charles Dickens Adaption angucken.
Charles Copperfield.
Das wird sehr anstrengend, aber ich fand es tatsächlich angenehm schaubar, auch wenn der zweite Teil echt anstrengend war.
Ich fand es auch interessant, so ein bisschen die Parallele zu Harry Potter. Er wächst eigentlich ganz glücklich auf. Mhm. Dann fällt die Mutter weg. Er kommt zu bösen Ersatzeltern und nur wird er halt dann auf eine noch bösere Schule geschickt, statt halt den erlösenden Brief zu bekommen.
Ich hoffe, dass in unserem nächsten Film, den wir gleich ankündigen werden, dass er da auch irgendwie ein Waisenkind ist, weil dann zieht sich das schön durch von seinem ersten Film bis 2007, glaube ich, hätte er dann nur Waisenkinder gespielt.
Ja, ich würde auf jeden Fall abschließend sagen, also ich hatte auch ein bisschen keine Lust, diesen 3-Stunden-Film zu gucken. Direkt so ein Brecher am Anfang, 3 Stunden lang. Und ich glaube, wenn ich in der Karriere von Daniel Dickens eine schlechte Performance erwartet hätte, dann wäre es, glaube ich, diese gewesen, beziehungsweise halt einfach eine der frühen. Aber weil ich ihn jetzt schon so gut fand, weiß ich gar nicht, ob wir noch eine schlechte Performance sehen werden.
Das wäre interessant, ne?
Also, ich kann mir schon gut vorstellen, dass es ab jetzt einfach, wir wissen ja, wie gut er bei Harry Potter war. Ja, nicht perfekt, aber.
Ich hoffe ja, dass wir nicht so viele schlechte Filme dabei haben, aber
auf jeden Fall.
Das war auch einer der Gründe, weswegen wir ihn ausgesucht haben, ist, seine Filmografie sah nicht so aus, als wäre das eine große Qual, sich da durchzuarbeiten.
Ja, also ich bin sehr begeistert. Ich fand, es war ein guter Einstieg. Ja, und ich freue mich auf die für die nächste Folge.
Ja, und wir hoffen, euch hat es auch viel Spaß gemacht, liebe Leute an den Geräten zu Hause.
Genau. Ratet den Podcast, auf welcher Plattform ihr auch immer ihn hört. Und subscribe, das ist das deutsche Wort für abonniert uns.
Kann man das? Wir müssen das alles noch ein bisschen ausprobieren.
Das müssen wir alles noch ein bisschen einspielen.
Das wird schon.
Ja, genau, das wird schon irgendwie.
Ja, lasst uns, ihr könnt auch ruhig kommentieren, was euch gefallen hat, was euch vielleicht auch weniger gefallen hat. Und dann werden wir.
Aber nett, ne? Also bitte. das ist unser erster Podcast. Seid nett, Leute, seid freundlich.
Das ist tatsächlich nicht der erste. Das ist der erste, den wir durchhalten. genau, voll.
Aber auch ehrlich, seid auch bitte ehrlich.
Instagram, zebrapapagei4real.
Ja.
Ja, und liked Hennys Stories, wo er Filme bewertet.
Ich werde nach Likes bezahlt.
Jedes Mal übrigens bei deinen Stories denke ich mir immer, aber warum?
Und wenn ihr das verstehen wollt, dann folgt uns auf Instagram.
Und ganz besonders freuen wir uns, wenn ihr unsere alten Filme guckt und uns dann schreibt, was wir damals für Fehler gemacht haben.
Oh ja, bitte. Wir wollen hören, wie schlecht die Filme
sind. Oder David Copperfield. Guckt euch David Copperfield an.
Ja.
Sagen wir noch schnell, was der nächste Film wird. Der nächste Film wird Der Schneider von Panama mit Pierce Brosnan.
Oh, mit Pierce Brosnan?
Pierce Brosnan in der Hauptrolle. Eine John Le Carré. Le Carré. Verfilmung mit Pierce Brosnan, Jamie Lee Curtis. Und Jeffrey Rush, wenn mich nicht alles täuscht.
Also, ich bin dabei.
Ich bin auch dabei. Seid ihr auch dabei?
Jetzt ist aber Schluss. Genau. Stopp, wir drücken jetzt auf die Taste
drauf. Drück auf die Taste.
Ach, diese noch?
Oder nicht?
Ja, machen wir das auch.
Nochmal.